Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. So, seid ihr denn noch alle so wach? Jetzt kann man von hier oben schön sehen, wer alles schläft. Vor einiger Zeit habe ich noch zu denjenigen gezählt, der die Leute irritiert haben, die von hier vorne standen und geschlafen hat. So, ich habe jetzt mal was Neues gemacht. Ich habe mit einem Video gestartet. Das zählt nämlich neben dem Hauptziel, was ich hier ganz brav definiert habe, wofür mir der Thomas später noch Feedback geben kann. Habe ich drei andere Ziele für mich einfach nur vorgenommen. Wie möchte ich denn heute das, was ich sagen möchte, rüberbringen? Ein Ziel davon war eben mit Medien zu arbeiten, deswegen ist ein Video dabei gewesen, da können wir schon mal einen Haken dran machen. Genauso kommt gleich noch eine Präsentation mit dazu. Das zweite Ziel ist, meinen kleinen Bruder zu ärgern, indem ich mich relativ viel bewege, weil der steht hinter der Kamera und muss mir die ganze Zeit hin und her folgen mit seinem kleinen Arm. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie Sachen mache, um aus dem Bild zu laufen, genau, bin ich eben ein bisschen in Bewegung, kann dabei ein bisschen üben, frei zu sprechen. Was nämlich das dritte Ziel ist, mich nicht so sehr an meinem Pult oder an meinem technischen Gerät, denn ich arbeite gerne papierlos festzuklammern. Genau, also nicht irritieren, wenn ich mich ein bisschen mehr bewege oder wenn ich ab und zu mal hadere oder mich in meinen Worten überschlage, weil ich habe diesmal nicht jeden Satz ausformuliert. Genau, bevor wir jetzt richtig einsteigen, ist für mich das Allerwichtigste, möchte ich gerne noch einmal mit euch zusammen beten, ja, und einfach den Herrn einladen, dass er die nächsten 45 Minuten mit uns zusammen verbringt. Ja, Papa, ich danke dir, dass du da bist, dass du jetzt gerade hier die Zeit einfach leitest und führst, dass du ja durch mich sagst, was gesagt werden soll, was du gesagt haben möchtest. Ja, ich möchte stark und mutig sein, wie es unser Jahresmotto ist, und einfach das sagen, was du mir gesagt hast, was ich weitergeben soll. Ich danke dir für deine Gegenwart, die wir hier einfach spüren können, für ja, aufmerksame Zuhörer, für aufmerksamen Verstand von uns allen, wie wir es eben zusammen proklamiert haben. Ich danke dir für die Ehre und das Vorrecht, dass ich hier oben stehen darf. Ich möchte es entsprechend wertschätzen und ja nicht mich hier irgendwie profilieren, sondern einfach nur das weitergeben, was du auf dem Herzen hast, was für jeden Einzelnen, der hier gerade sitzt, wichtig ist heute. Lass uns hier aufgebaut und ermutigt einfach aus dem Gottesdienst rausgehen. Ja, und jeden Einzelnen irgendwie auf sich, für sich was mitnehmen, auch mich ganz besonders, Herr. Ja, für mich ist es genauso einfach eine Gelegenheit, mit dir anzudocken. Heiliger Geist, gib mir hier die Weisheit, ja, Gottes Gedanken zu erkennen, die heute wichtig sind. Ja, und für einfach die nächsten 40 Minuten. Amen. So. Ihr seht alle aufgeregt aus, deswegen würde ich euch jetzt nochmal die Gelegenheit geben, ein bisschen runterzukommen. Dafür bitte ich euch einmal alle aufzustehen. Wir machen jetzt was, das nennt sich Box Breathing. Könnt ihr euch wie so eine kleine Kiste vorstellen. Wir atmen einmal alle gemeinsam. Irgendwie sowas mit 5 Sekunden ein. Ihr könnt einfach mir folgen, dann halten wir 5 Sekunden die Luft. Dann atmen wir 5 Sekunden aus, halten 5 Sekunden aus. Und dann nochmal von vorne, insgesamt 3 Mal. Seid ihr bereit?
Ja.
Also alle zusammen einmal einatmen, halten, halten, denkt dann aber immer ein bisschen voreilig. Alles klar, vielen Dank, ihr dürft euch wieder setzen. Ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen beruhigt, weil wie gesagt, ihr habt ja nicht so oft die Gelegenheit, mich hier oben zu sehen. Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre das auch noch ein bisschen später gewesen. Ich habe meinem Papa nämlich eben, den ihr eben gesehen habt, gesagt, er soll mich bitte in der zweiten Jahreshälfte einteilen. Der hat scheinbar ein anderes Zeitverständnis als ich. Deswegen darf ich heute schon hier sein. Das letzte Mal wurde mir das Privileg auch zum ersten Mal am 4. Mai 25 zuteil. Aber ich habe mich tatsächlich sehr darauf gefreut, hier zu sein. Ich bin mir aber auch der Verantwortung dessen bewusst, die das einfach mit sich bringt. So, ich würde mit euch kurz die Agenda für heute durchgehen. Dafür darf dann einmal die Präsentation schon mal an die Wand geworfen werden. Genau, der Titel, was bringt mein Glaube mir, habe ich in 3 Hauptpunkte eingeteilt. Wir fangen einmal mit einer Einleitung an, damit wir gemeinsam warm werden können. Und dann möchte ich euch einmal kurz aufzeigen, dass ihr sowieso alle schon an irgendwas glaubt. Was genau, kann sehr unterschiedlich sein. Der zweite Punkt ist, an wen oder was sollten wir denn jetzt eigentlich glauben? Und dann der dritte Punkt, was ja auch meinem Titel entspricht, ist, was bringt dann jetzt dieser Glaube mir? Und das ist eine kleine Herleitung, die ich mit euch zusammen angehen will. Genau, deswegen bleibt einfach bei mir. Das Video, was ich am Anfang hatte, das kam mir irgendwann in dem Brainstorming-Prozess, als ich mir Gedanken gemacht habe, über was möchte ich denn eigentlich reden. Und als so der Titel zu mir kam, kam mir irgendwie dieses Video im Kopf. Jetzt ein bisschen provokant natürlich gefragt, sehr egoistisch und sehr auf Macht bezogen. Das ist nicht unbedingt das, was ich euch weitergeben möchte, dass wir uns so verhalten oder daran orientieren sollten. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass bei jedem von uns sich ab und zu die Frage stellt, was bringt es mir denn eigentlich? Ganz egal, auf was bezogen, aber genauso auch an das, ja, was bringt denn eigentlich der Glaube mir, den ich habe? Oder das ist auch eine Frage, die andere Leute sich stellen, wenn sie euch beobachten. Was macht es denn für ihn eigentlich oder für sie eigentlich für einen Unterschied, dass der diesen Glauben hat oder sie diesen Glauben hat? Deswegen meine Frage an euch, seid ihr jemand, der sich noch nie diese Frage gestellt hat, what's in it for me, hat er gesagt, was bringt es mir denn eigentlich? Wenn ja, könnt ihr mich gerne nachher auf einen Kaffee einladen, dann würde ich gerne verstehen, wie ihr das hinbekommen habt. Meine Natur ist es definitiv, dass es einfach von sich aus manchmal dahin wandert, dass ich sage, was bringt mir das eigentlich? Oder wieso sollte ich das jetzt tun? Und mein Kopf ist wahrscheinlich ein bisschen rationaler als der von manchem, der hier sitzt. Und deswegen versuche ich immer irgendwo eine Herleitung zu haben, okay, warum sollte ich das jetzt tun? Was bringt es mir denn? Genau, ich möchte heute gar nicht bewerten, wie gut oder wie schlecht das ist, aber es ist eine Annahme, auf der wir aufbauen und womit wir weitermachen wollen. Genau, deswegen starten wir jetzt mit meinem ersten Punkt. Jetzt klicke ich ja selber, jetzt habe ich den Daniel direkt auch am Anfang dazu gezwungen zu klicken. Erster Punkt ist, du glaubst sowieso. Hier möchte ich euch kurz zeigen, dass bei jedem von uns irgendwo verschiedene Glaubenssätze, Glaubenstatbestände da sind, an die verschiedensten Dinge. Genau, dafür müssen wir erstmal kurz wissen, da möchte ich jetzt auch gar nicht so lange drüber gehen, aber was ist Glaube denn eigentlich? Dafür habe ich euch eine Bibelstelle mitgebracht aus Hebräer 11, Vers 1. Der Klassiker, wenn man über Glauben in der Gemeinde spricht und die wahrscheinlich schon ungefähr 100.000 Mal hier oben vorgelesen wurde, aber genauso wichtig ist. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und das lesen wir hier raus. Also es ist eine Zuversicht. Eine Zuversicht ist nicht zwangsläufig, dass ich etwas weiß oder dass ich es empirisch belegen kann. Dass ich sagen kann, jedes Mal, wenn ich X tue, wird Y passieren. Aber ich bin trotzdem überzeugt davon, ohne dass ich es zwangsläufig beweisen kann, auch wenn ich es nicht sehe. Genau, wer von euch weiß noch, was der Titel meiner letzten Predigt war? Ihr dürft es gerade mal kurz reinrufen. Erwischt. Der Titel der letzten Predigt war, warum bin ich hier? Die Frage habe ich mir das letzte Mal tatsächlich sehr, sehr viel gestellt und habe gefragt, warum möchte ich mich hier oben auf diese Kanzel stellen und warum denke ich, dass das eine gute Idee wäre? Dieses Mal habe ich es mich gar nicht so sehr gefragt, was mich irgendwo beruhigt hat, weil ich dachte, okay Gott, dann ist das jetzt nicht das große Hadern, warum ich überhaupt hier bin, sondern ich möchte die Zeit hier oben gerne nutzen, um einfach ein paar Gedanken zu teilen. Genau, aber warum bin ich hier? Jeder von euch hat so seine Gründe, warum er heute hier ist. Manche kamen wegen mir, das hat mich auch natürlich auch sehr gefreut. Andere kamen, weil sie jeden Sonntag hierher kommen. Andere haben vielleicht auch gar keine Ahnung, warum sie hier sind, aber einen Grund habt ihr alle. Bei mir war es eine Zeit lang auch der Grund, das habe ich in meiner letzten Predigt ein bisschen länger erzählt, weil mein Papa gesagt hat, solange deine Füße unter meinem Tisch stehen, bist du sonntags im Gottesdienst. Das war gar keine Option. Genau. Gut so, sagt die Oma. Ja. Das ist jetzt ein bisschen klein. Es ist auch gar nicht so wichtig, was da steht. Das ist ein Schema, wo ich einfach kurz mit euch drüber gehen möchte. Links im Blauen haben wir eingerahmt Fragen, die wir uns vielleicht stellen, die dazu geführt haben, dass wir heute hier sind. Wir sind jetzt nun mal in einer christlichen Gemeinde, das heißt, wir haben schon mal eine gewisse Art und Weise versucht, diese Fragen zu beantworten. Da steht einmal, was gibt mir eigentlich einen Sinn in diesem Leben? Da steht, auf welcher Grundlage treffe ich meine Entscheidung? Und da steht, was fange ich eigentlich mit meinem Leben oder mit meiner Zeit an? Nicht Fragen, die ich jetzt heute im Detail für jeden von euch einzeln beantworten will, aber Fragen, die sich wahrscheinlich jeder von uns schon mal gestellt hat, außer vielleicht die kleine Lucy, die noch nicht so viel Zeit dafür hatte. Genau, schlussfolgernd, dass wir jetzt alle heute hier zusammengekommen sind, genauso wie auch im Livestream, den habe ich natürlich vergessen zu begrüßen. Guten Morgen. Stellen wir uns die Frage, kann denn der Glaube, Gott oder das Christentum per se, mir irgendwie bei diesen Fragen behilflich sein? Also bringt es mir irgendwas, diese Fragen zu beantworten? Und wie können wir das Ganze jetzt prüfen? Wir können einmal hingehen und sagen, ja, stimmt das, was man darüber lesen kann? Kann ich das irgendwie belegen? Kann ich das irgendwie empirisch beweisen? Man kann jetzt dann historisch hingehen und guckt sich irgendwie an, wie glaubwürdig sind denn die Quellen, wie stimmig sind die mit dem, wie es überliefert worden ist im Laufe der Jahre, wie oft das übersetzt und neu aufgeschrieben wurde. Aufgrund von archäologischen Funden und sowas. Gute Sachen kann man machen, da findet man eine Menge interessante Dinge bei raus. Möchte ich heute, wie gesagt, auch nicht drauf eingehen. Und macht das Ganze rational Sinn? Das ist eine Frage, die ich mir dann sehr häufig stelle, weil ich versuche irgendwie, ist das ein Konzept, was Sinn macht? Sind da irgendwo Widersprüche? Ist das dann für mich heute überhaupt noch praktisch anwendbar? Genau, auch ein Ansatz. Und das Letzte, was noch irgendwie eine Kombination von all dem oder in einer Kombination mit all dem funktioniert, ist einfach Trial and Error. Also ich probiere es aus. Da müssen wir wieder an unser Jahresmotto uns halten und stark und mutig dafür sein, dass wir sagen, okay, wir probieren was Neues aus. Viele von euch haben wahrscheinlich schon einige Sachen ausprobiert, um irgendwie eine Antwort auf solche Fragen zu finden. Warum nicht auch dem Glauben eine Chance geben? Da möchte ich euch heute zu ermutigen. Genau, das ist nun mal die Herausforderung mit diesen Fragen ist, es fehlt uns an Sicherheit. Also dieser Mangel an Sicherheit, den nennt man in der Entscheidungstheorie, wie ich es schön in der Uni gelernt habe, Luke, das kommt auf dich auch noch zu, nennt man einfach Unsicherheit. dann ist die Frage, wie treffe ich dann jetzt als Unternehmer oder als Mensch im Leben Entscheidungen unter Unsicherheit? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die wir uns stellen müssen, weil de facto können wir nicht alles oder sehr, sehr vieles nicht beweisen und mit Sicherheit wissen. Also was machen wir mit dieser Unsicherheit? Genau, nachdem wir viele Enttäuschungen vielleicht erlebt haben in anderen Dingen, die wir ausprobiert haben, wo wir einfach nach einer Antwort gesucht haben, sind wir jetzt vielleicht hier, vielleicht ist es auch, du hast Glück und das ist der erste Ansatz, den du probierst, so eine Antwort auf die Frage zu finden. Aber wir wollen heute den Glauben überprüfen, ob er überhaupt als eine Stütze für diese bestehende Unsicherheit dienen kann. Genau. Die von euch, die beim Seminar mit dem Josua Göcking da waren, die haben so ein bisschen schon mitbekommen, dass das Thema Wissen sehr, sehr schwierig ist und gerade für unseren teilweise sehr begrenzten Verstand eine große Herausforderung darstellt. Es gibt einfach sehr, sehr viel, was wir nicht eindeutig wissen, was wir vielleicht noch nicht wissen und irgendwann mal wissen können. Entweder weiß es die ganze Menschheit noch nicht oder nur wir. Genauso gibt es viele Sachen, die wir wahrscheinlich niemals vollumfänglich wissen können. Und das kann durchaus frustrierend sein, wenn man sagt, das ist der Ansatz, auf den ich mich stellen will. Ich will versuchen, alles zu wissen, um zu einer Antwort auf eine Frage zu kommen. Weil dann brauchen wir erstens sehr, sehr lange und kommen mit jeder Antwort auf eine Frage zu zwei neuen Fragen. Genau, da möchte ich einen kleinen Exkurs mit euch machen und euch noch was näher bringen, was ich sehr, sehr interessant fand. Einmal kurz melden, diejenigen von euch, die schon mal den Dunning-Kruger-Effekt gehört haben. So, diejenigen, die Hände oben lassen, die ihn jetzt noch erklären könnten. Ja. Die Beobachtung oder die Kernaussage von dieser Studie, die 1999 durchgeführt wurde von dem David Dunning und dem Justin Kruger, ist einfach nur die, meist sind die Inkompetenten am meisten von ihren Fähigkeiten überzeugt. So, da haben wir jetzt hier, eins, zwei, drei. Kleiner Trick am Rande. Wenn ich das dahin halte, bringt es nichts. Das sehe ich das ein oder andere Mal. Daniel, wir müssen eins zurück. Aber er lässt mich nicht zurück. Was würde ich nur ohne den Daniel machen? Genau, hier der Josua. Danke, Josua. Dann den Kruger-Effekt, steht auch auf Englisch, aber ich möchte es euch gerne übersetzen. Es geht einfach nur darum, der Unterschied von dem, wie gut die Leute denken, dass sie in etwas sind, zu wie gut sie es tatsächlich sind oder vielleicht auch wissen. Wenn ich es euch ganz vereinfacht darstellen würde, wie kamen die zu dem Ergebnis? Ich gebe euch jetzt 100 Rechenaufgaben. Ihr bearbeitet die, gebt mir die ab und dann sagt ihr mir, was denken ihr, wie viel Prozent davon habt ihr richtig beantwortet? Dann sagt ihr vielleicht hier, ich habe 60, 70, 80, 90 oder der Hannes würde sagen 100. Und dann nehme ich diese Annahme von euch, also ihr sagt, ihr habt 70 richtig beantwortet, ich werte das aus und dann vergleiche ich das. Und dann kamen die zu diesem Ergebnis. Es ist ein bisschen komplizierter, wie die es tatsächlich gemacht haben, aber ganz vereinfacht wäre das die Herangehensweise gewesen. Das heißt, diejenigen, seht ihr in grün, die dachten, ja, ich habe 60% richtig gehabt, waren ja tatsächlich bei 10. Genauso hier, also der Graph lässt sich relativ eindeutig sehen und diejenigen, die dann am Ende die meisten tatsächlich richtig hatten in der blauen Linie, waren diejenigen, die noch dachten, nee, eigentlich bin ich wahrscheinlich gar nicht so gut. Aber der größte Teil der Beantwortenden liegt irgendwo auf dieser linken Seite und die dachten, sie wären deutlich besser, sie dachten, sie wüssten deutlich mehr, als sie es tatsächlich getan haben. Genau, Aussage also nochmal leicht übersetzt. Wenn man von etwas keine Ahnung hat, hat man auch keine Ahnung davon, wie viel man eigentlich nicht weiß. Also man hat keine Ahnung, wie inkompetent man eigentlich ist. Die haben mehrere Studien dazu geführt, das auf verschiedene Weisen getestet. Die haben sogar den Leuten vorher gesagt, dieser Effekt besteht, so funktioniert der. Und die kamen trotzdem immer wieder zu dem Ergebnis. Und die Leute haben sich trotzdem jedes Mal wieder selbst überschätzt und dachten, die wüssten alles, obwohl sie es nicht wussten. Wenn man mit dem im Hinterkopf irgendwo sich nochmal weiter beschäftigt, haben wir einmal jetzt hier ein wunderschönes Zitat von einem wahrscheinlich klugen Mann. So sah der aus, Bild in Farbe. Sokrates, der hat einfach nur gesagt, das war ein Philosoph, der fürs kritische Denken irgendwo bekannt war, der hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und allein dieses Wissen ist schon sehr, sehr viel wert. Und dann auch noch zu wissen, okay, ich werde wahrscheinlich relativ unwissend bleiben, egal wie viel ich noch dazu lerne, wird uns auch weiterhelfen, um jetzt die nächsten Fragen richtig zu beantworten. Wenn man jetzt noch die Bibel liest mit der Brille auf, liest man in Sprüche 12, Vers 15, der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen, aber ein Weiser hört auf guten Rat. Genau, so all diese Dinge führen irgendwie zusammen, dass wir sagen, okay, wir können nicht alles wissen und wenn wir denken, wir wissen es, wissen wir es nicht. Deswegen eine Frage an euch, wie nennt man jetzt die Differenz, wenn wir eine Entscheidung treffen wollen? Wir wissen ein paar Sachen, wir wissen nicht alles. Was ist denn der Rest, wenn ich sage, ich entscheide mich für einen Arbeitgeber. Ich habe ein paar Informationen. Ich weiß, wie viel Geld der mir zahlen wird. Ich weiß ungefähr, wo ich arbeiten werde. Aber ich weiß nicht, okay, ist das jetzt das, was ich in den nächsten 10 Jahren machen will? Was ist der Unterschied oder was ist die Differenz in dem, was ich weiß, zu dem, was ich nicht weiß, um trotzdem diese Entscheidung zu treffen?
Vermutung.
Vertrauen, Vermutung. Es ist aber der Glaube eine feste Hoffnung, es ist aber der Glaube ein Vertrauen. Am Ende ist es für mich der Glaube, der diesen Unterschied macht. Also ich habe einen Glauben an irgendwas. Ich glaube, ich werde in 3 Jahren noch glücklich in diesem Job sein. Oder ich glaube, wenn ich es nicht bin, kann ich auch was Neues finden. Aber es ist irgendwo ein gewisser Glaube, der jeder Entscheidung irgendwo zugrunde liegt. Was heißt das für uns? Wenn wir jetzt das Ganze ein bisschen kombinieren, wir haben den Dunning-Kruger-Effekt, wir wissen, jeder von uns muss irgendwo Entscheidungen treffen. Das heißt, wenn ich denke, ich brauche keinen Glauben, weil ich ja alles weiß, was ich für meine Entscheidung habe, dann brauche ich ihn gerade am allernötigsten. Genau, deswegen ermutige ich sehr zu dieser schönen Mischung aus, wir müssen irgendwo was probieren, wir müssen irgendwo vertrauen, wir müssen irgendwo Hoffnung drauf setzen und wir können das mit ein bisschen Wissen belegen, was wir irgendwo archäologisch, historisch, rational vom Sinn her herausfinden. Und das fand ich super, das war das, was Josua Göcking irgendwo versucht hat, uns nahezubringen, als er lange über Theorien gesprochen hat. Diejenigen, die von euch da waren, das war teilweise recht schwierig zu folgen, weil er sehr tief in manche Materie einfach eingestiegen ist. Aber die Kernaussage war, Dinge, die wir nicht verstehen, da fangen wir an, Theorien aufzustellen. Und eine Theorie ist auch nichts anderes als ein Glaube. Ich glaube, dass das Wahrscheinlichste ist, wie es funktioniert. Werde oftmals eines Besseren belehrt, aber das ist das, wovon ich überzeugt bin. Und ich denke, ja, so wird es irgendwie sein. Ich bin eine Minute drüber. Meine Kernaussage von Punkt 1. Wir treffen also Entscheidungen immer mit einer gewissen Unsicherheit und brauchen daher irgendwas, was uns diese Unsicherheit zumindest hinreichend entkräftet. Hier habe ich ja sogar auf Folie. Genau. Wir wissen nicht alles, wir können niemals alles wissen und wenn wir denken, wir wüssten alles, sind wir statistisch gesehen diejenigen, die am wenigsten wissen, was sie alles nicht wissen. So, wer von euch hat das verstanden? Wahrscheinlich habt ihr es nicht, sagt der Dunning-Kruger-Effekt. Das, was uns also an Wissen fehlt, und um Antworten auf Fragen und Grundlage für Entscheidungen zu haben, das nennen wir Glauben. So, das heißt, wir glauben alle an irgendwas, ob es nun mal wir selbst sind, ob es im Optimalfall die Bibel, der christliche Glaube ist. Aber irgendwas ist bei jedem in dieser kleinen Lücke vorhanden. Was ich euch heute aber zeigen will, ist, dass der Glaube an Jesus dir etwas bringt. Nämlich gibt er dir ein Fundament, was stabil genug ist, um eben diesen Unterschied zu machen. Damit Unsicherheit zwar nicht komplett entkräftet ist, aber du einfach stabil stehst auf diesem Glauben als Ersatz für die Unsicherheit. Genau, darum bitte ich euch noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Wir kommen in den zweiten Punkten dann auch genau dahin. Bam, 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 bam. Agenda Punkt 2. An wen oder an was sollen wir denn jetzt eigentlich glauben? Dafür habe ich euch auch wieder eine Bibelstelle rausgesucht, eine relativ lange in dem Fall. Und zwar möchte ich mit euch Matthäus 7, Vers 24 bis 27 lesen. Kennen bestimmt viele von euch. Jeder nun, der irgend diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem klugen Manne vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel nieder und die Stürme kamen und die Winde wehten und stürmten wieder jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Manne verglichen werden, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel nieder und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus. Und es fiel und sein Fall war groß. Deswegen ist jetzt die Frage, was nehme ich denn als mein Fundament? Das hat meine Mama ganz anders gemacht. Die hat euch was Wunderschönes gemalt. Ach, das ist jetzt wieder zu dunkel. Da seht ihr, was ihr wahrscheinlich nur sehr schwach seht, ein Haus. Noch größer. Daniel versucht mich gerade zu retten. Hätte ich meine Präsentation vorher bedenken müssen, aber ich mache es ja heute zum ersten Mal, deswegen wollte ich es lernen. Ein Haus, das steht auf 2 Dingen. Und zum einen auf dem, was ich weiß, und zum anderen auf dem, woran ich glaube. So, das heißt, das ist mein Fundament. Und dann ist die Frage, wie felsig oder wie sandig ist denn mein Fundament? Genau, wie kann das Ganze ganz praktisch aussehen? Wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, ich jetzt junger Mann oder viele von denen in meinem Umfeld haben irgendwann die Entscheidung zu treffen, ja, ich verlasse meine Eltern, ich mache mein eigenes Ding, ich mache meine eigene Arbeit, ich gehe an mein eigenes Leben heran. Was ist denn, wenn es schief geht? So, wenn es schief geht, ist mein Fundament vielleicht, okay, ich kann wieder zurück nach Hause zu meinen Eltern kommen. Die nehme ich wieder auf, da kann ich wieder in mein Zimmer einziehen. Die geben mir wieder Unterkunft. Das heißt, wenn alles schief geht, dann verlasse ich mich darauf, okay, ich bin wieder da. Und wenn die Stürme wehen, das Haus fällt ein bisschen ein, bin ich wieder zu Hause. So, das ist gut und das ist schön, dass es das gibt. Wird aber nicht immer im Leben funktionieren. Und es gibt viele Fälle, wo einfach entweder ich selber oder andere Menschen nicht ausreichen, worauf ich mich verlassen kann. Da würde ich euch gerne einfach ein paar Beispiele von mir erzählen. Fangen mit einem ein bisschen lustigen an und gehen dann zu einem leicht ernsteren rüber. im jugendlichen Leichtsinn mit viel Testosteron in meinem Blut habe ich mich für ein wenig unzerstörbar gehalten und habe eine Menge Sachen gemacht, die relativ risikoaffin wären und immer noch sind wahrscheinlich. Habe mir in ein paar Experimenten auf die Weise meine rechte Hand gebrochen. Diejenigen, die die Geschichte kennen, haben jetzt was zum Lachen. Ich werde sie nicht erzählen, weil dann komme ich ja noch sehr unseriös rüber. Auf jeden Fall hat mich das belehrt, dass ich wider meines Glaubens nicht unzerstörbar bin. Genau, das heißt, auch ich muss aufpassen auf das, was ich tue. Und ich kann mich nicht darauf verlassen, dass meine Knochen so stabil sind, dass sie jede Dummheit ertragen, die ich mache. Das war für mich tatsächlich so also dumm und so lustig, dass jetzt gerade klingt, so eine kleine Erkenntnis, wo ich dachte, okay, ich sollte vielleicht doch ein bisschen aufpassen und ein bisschen mehr darüber nachdenken, was ich denn eigentlich mache. Eine zweite Geschichte, die jetzt nicht auf meinen Körper sich bezogen hat, sondern auf meinen Geist, auf meine Seele, auf meine Psyche. Wenn ihr euch an Corona zurückerinnert, was jetzt ja der Anfang bald 6 Jahre her ist und sich teilweise ein bisschen surreal anfühlt, dass wir da wirklich durchgegangen sind. Ich jetzt darüber nachdenke, ist es so ein bisschen, als wäre es ewig her. Und sich vorzustellen, wir mussten alle drin sitzen. Wir hätten allein schon ein Bußgeld bekommen, wenn wir draußen unterwegs gewesen wären. Sehr abstrakt, irgendwie sich das jetzt wieder zurückzuerinnern. Aber genau in der Phase hat mein Vater eine Entscheidung getroffen. Der hat gesagt, so, zum Schutz unserer Mitmenschen sind wir jetzt, egal wie die offiziellen Regeln sind, wir isolieren uns, wir ziehen uns zurück, wir möchten jetzt nicht irgendwie dazu beitragen, dass das sich weiter verteilt, dass es weiter gespreadet wird. Das war eine radikale Entscheidung. Mein Vater trifft sehr gerne radikale Entscheidungen. Oftmals sehr, sehr gut. In dem Fall vielleicht wahrscheinlich auch gut, aber trotz allem zu meinem Leidwesen. Ganz am Anfang hat er gesagt, also wir bleiben zu Hause, wir machen jetzt nichts. War ich damit nicht happy, nicht zufrieden. Ich war noch 19. Wir hatten eine Menge Spaß, wir waren viel unterwegs. Wir hatten unsere Abi-Zeit, wir waren kurz davor. Schule war so halbwegs meine Top-Priority. Das war eher ein bisschen unterwegs sein mit dem einen oder anderen, der auch hier sitzt, der vielleicht gerade im Livestream mit zuhört. Wir hatten eine Menge schöne Zeiten und eine Menge schöne Erinnerungen, haben krasse Geschichten gesammelt, was junge Leute manchmal so machen und dann den jungen Leuten einfach wichtig ist. Und da kam meine ganze Lebensfreude her. Morgens aufzustehen war nicht, oh ja, ich kann jetzt in die Schule gehen, ich kann jetzt für die Schule was lernen und was machen, um ein gutes Abi zu bekommen. So, das war nicht, ich sehe nachher den David oder ich bin nachher mit den Jungs unterwegs. Wir fahren rum, wir waren 18, wir hatten Führerschein, wir hatten Autos, wir konnten eigenständig sein, um 3 Uhr nachts beim McDonald's unser Frühstück einnehmen. Ja, wir hatten eine Menge Spaß in der Zeit. Aber dann wurde mir das genommen durch einen Faktor von außen. Also da habe ich mich auf Menschen verlassen, ohne dass die Menschen dafür überhaupt was konnten. Das war ein Faktor, den konnte niemand beeinflussen. Es wurde einfach abgeschnitten. Wir hatten die Situation mit Corona. Mein Papa hat gesagt, so, wir machen das jetzt, wir isolieren uns. Ganz am Anfang, das weiß auch noch der eine oder andere, der hier sitzt, habe ich das nicht so akzeptiert. Ich bin ein oder zweimal aus meinem Fenster nachts geklettert, während meine Schwester über mir noch geschlafen hat. Mucksmäuschen still und wir sind dann abgerauscht. Hat niemand jemals mitbekommen, habe ich, glaube ich, meinen Eltern noch nicht mal erzählt. Jetzt wissen sie es. Ja. Aber da habe ich drüber nachgedacht und dann kam ich zum Schluss, so, nee, das ist nicht das, wer ich bin und das ist nicht das, wer ich sein möchte. Ein Rebell, der auf diese Weise seinem Vater widerspricht. Ich war, wie gesagt, 19 Jahre, ich war jetzt auch kein allzu schlimm pubertierender Teenager mehr, noch gerade so am Ende davon wahrscheinlich. Ich dachte mir, nee, ich möchte nicht derjenige sein, der dann sagt, okay, ich ignoriere das, was mein Vater mir sagt und von mir erwartet und von mir möchte. Das ist kein Mann, der ich sein will. Deswegen habe ich gesagt, okay, nee, das habe ich jetzt 1-2 Mal gemacht oder 3-mal vielleicht. Das lassen wir jetzt bleiben. Das mache ich nicht mehr. Und ich habe mich dann daran gehalten, habe auch meinem Papa gesagt, so, ich respektiere das, dass du das gesagt hast. Ich finde das kacke. Ich werde das so nicht entschieden und ich will das auch so nicht. Aber du hast gesagt, wir machen das so. Wenn du da nicht diskutabel bist, dann akzeptiere ich das. Das war für mich auch ein wichtiger Schritt. Die Geschichte hat meine Mama hier oben auch einmal erzählt, ohne zu wissen, dass ich gesagt habe, ich habe mich 2-mal rausgeschlichen. Oder 3-mal. Genau, das heißt, da habe ich Erfahrungen gemacht. Ich kann mich nicht auf andere Menschen verlassen, in dem Sinne nicht mal, dass die Menschen mich enttäuscht hätten. Ich gebe dafür meinem Papa auch keine Schuld oder sowas. Das war die Situation, die da war. Aber ich habe mein persönliches Glück und meine persönliche Freude von anderen Menschen abhängig gemacht. Und als ich dann zu Hause isoliert war, habe ich mich das erste Mal in irgendwas, was man wahrscheinlich als depressive Tendenzen bezeichnen könnte, gesehen. Und so kannte ich mich gar nicht und ich dachte, ich wäre jemand, dem kann das gar nicht passieren. Und da geht das gar nicht, dass ich irgendwie depressiv oder traurig. Mir ging es ja gut, ich war eigentlich recht happy mit meinem Leben, ich war recht lebensfroh, hatte eine Menge Sachen, die ich gerne gemacht habe. Aber dann war ich auf einmal abgeschnitten von all dem, wo ich in dieser Zeit meine Freude und mein Glück irgendwie rausgezogen habe. Und dann habe ich mich auf den Boden der Tatsachen gefunden und dachte, ach ja, was ist das denn? Was machen wir denn jetzt von hier? Jetzt bin ich mit mir alleine zu Hause und ich bin unfassbar unglücklich. Genau, und da habe ich gemerkt, dass es, also andere Menschen, da habe ich mich drauf verlassen oder aber auch auf mich und beides hat in dem Fall nicht funktioniert. Ich saß daheim, mir ging es einfach nur schlecht, ich habe den Tag vor mich hin vegetiert. Das Einzige, was ich noch gemacht habe, war trainieren, weil irgendwo hatte ich noch so viel Energie, Frust und Wut wahrscheinlich, die ich auf die einzige Weise noch loswerden konnte. Genau. ja, da habe ich neue Erfahrungen gemacht, habe mich auf eine neue, nicht so schöne Weise kennengelernt und musste mir neue Fragen stellen. Dachte mir so, okay, was mache ich denn ausgehend von hier? Was heißt das über mich? Was kann ich da jetzt draus machen, dass es mir nicht mehr so geht? Weil niemandem geht es, glaube ich, gerne so. Und so sehr ich mich manchmal so gefühlt habe, wenn ich in der Schule, im Religionsunterricht, wo man dann auf die verschiedenen Sichtweisen eingeht, da kam auch irgendwann Nietzsche mit seiner Theorie vom Übermenschen. So sehr ich mich manchmal wie ein Übermensch gefühlt habe, auch wieder wahrscheinlich im jugendlichen Leichtsinn, habe ich mich spätestens da eines Besseren belehren lassen. Genau, es gibt noch ein wunderschönes deutsches Sprichwort, was irgendwo traurig, aber irgendwo ein Fakt ist, dass man es kennt. Wer sich auf andere verlässt, der ist verlassen. Das ist die deutsche Weisheit. Schon erschreckend, dass das ein Sprichwort ist, was fast jeder kennt. Deswegen sage ich, Enttäuschung und Einsamkeit hat hier mit Sicherheit auch schon so gut wie jeder von euch irgendwo erlebt und gesehen und gefühlt. Egal, ob es mit anderen Menschen ist, mit sich selbst. Da könnte jetzt jeder hier oben stehen und so seine Geschichten erzählen. Aber darum, dem möchte ich jetzt nicht noch mehr Raum geben. In der Bibel gibt es genauso Beispiele, wo sogar die Männer, auf die man so positiv schaut, sich negativ geäußert oder negativ dazu beigetragen haben. Da habe ich in Matthäus 26, Vers 40 bis 41, da ist Jesus am Beten. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus: Könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das ist Jesus, der gerade kurz davor steht, gekreuzigt zu werden. Und er wusste schon, da kommen jetzt keine schönen Sachen auf ihn zu. Dem ging es wahrscheinlich genauso schlecht, wie es uns manchmal schlecht ging, wie es mir in der Situation schlecht ging. Du weißt, es kommt was Furchtbares auf dich zu. Und du hast dich so auf deine Freunde, auf die Leute, die mit dir da sind, irgendwo versucht zu verlassen, hast die um Unterstützung und um Gebet gebeten. Er meint hier, bleib doch mit mir wach und betet mit mir zusammen, dass er da so ein bisschen Trost drin findet, weil er war genauso wie wir, einfach in dem Körper mit Gefühlen, mit Hormonen, mit all den Herausforderungen. Ja, und selbst die Jünger, wo man auch sieht, das sind ja die 12, die Jesus auserwählt hat, die so einen guten Job gemacht haben, die so einen krassen Glauben hatten, selbst die haben ihn da hängen gelassen und sind eingeschlafen. Genau, der Petrus, der Jesus dreimal verleumdet hat, genauso der Judas, der ihn verraten und verkauft hat. Lesen wir in der Bibel oft genug, dass es auch da Menschen gibt, auf die man sich nicht verlassen kann. Was machen wir jetzt daraus? Ich kann mich nicht unbedingt auf mich selbst verlassen. Ich kann mich nicht auf andere Menschen verlassen. Dann ist es blöd gelaufen. Dann muss ich entweder sagen, ajo, dann traue ich halt niemandem, werde ein bisschen verbittert, denke, wie schlecht das doch alles ist. Oder ich suche nochmal woanders. Das ist die Frage, was haben wir denn noch? Wenn ihr jetzt anfangt nachzudenken, fallen euch eigene Geschichten ein, wo Stürme gekommen sind, wo ihr selbst oder aber auch andere enttäuscht, von den anderen enttäuscht wurdet. Ein klassisches Beispiel für mich ist immer, wenn ich sage, ich versuche mich auf mich selbst zu verlassen. Ich sage mir, morgen früh möchte ich gerne um 6 Uhr aufstehen, ohne meinen Wecker auf die Schlummertaste zu drücken. Und wie oft ist es dann wohl doch 8, nachdem ich da 2 Stunden lang vor mich hingesnoost habe? Das allein ist für mich schon eine Grundlage zu sagen, okay, ich verlasse mich nicht auf mich, wenn ich einfach nur morgens aufstehen will. Und das für mich als Grundlage zu nehmen, um mein ganzes Leben darauf aufzubauen, auf dem, der nicht mehr es hinbekommt, das Snoosen morgen sein zu lassen, ist für mich rational keine gute Grundlage. Deswegen, was wäre da noch? Ich kann mich auf den Staat, auf die Wissenschaft, auf die Natur, auf sonst irgendwas versuchen zu berufen. Nichts davon hätte ich wirklich viele Antworten gefunden auf die Fragen, die ich mir so stelle. So, also was bleibt uns noch für eine Alternative? Woran glauben wir denn jetzt? Das ist die Frage, die ich im zweiten Punkt mit euch diskutieren wollte. Genau, meiner Arbeit, für die, die es nicht wissen, ich bin Banker, arbeite im Finanzierungsgeschäft. Da gibt es für gewisse Situationen Vorschriften. Wenn ich jetzt jemandem einen großen Kredit gebe, dann muss ich vorher hingehen und prüfen, was ist denn im schlimmsten Fall? So im schlimmsten Fall, der muss heute aufhören zu arbeiten, hat keine regelmäßigen Einnahmen mehr. Was passiert denn dann? Wo steht dann, die Bank denkt natürlich immer an die Bank, wo steht dann die Bank? Was ist das Risiko, was wir draußen haben, was wir nicht mehr reinbekommen können, wenn wir jetzt irgendwie das Häuschen verkaufen, worüber es abgesichert ist oder was auch immer? Und das ist eine Frage, die sich jeder von uns stellen sollte, wenn es auch eine unangenehme Frage ist. So, was passiert denn, wenn jetzt ein Sturm kommt und an meinem Haus rüttelt und an meinem Haus weht? Was ist das Fundament, worauf ich stehe? Wo bin das ich selber? Wo sind das andere Menschen? Hätte ich mir die Frage vorher gestellt, bevor Corona kam, hätte ich das auch identifizieren können. Hätte gemerkt, okay, da steht mein Fundament gerade auf dem einzigen, wo ich irgendwo mein Glück finde, auf anderen Menschen und auf der Zeit, die ich mit denen verbringe. Und das ist kein stabiles Fundament, weil so oder so hat diese Phase irgendwann ein Ende gehabt und hätte auch so oder so früher oder später ein Ende gehabt und dann muss ich was Neues suchen. Deswegen möchte ich euch gerne dazu ermutigen, euch die Frage zu stellen, okay, wo stehen wir vielleicht auf einem Fundament, was noch nicht so stabil ist, wie es sein sollte? Jetzt geht die Bibel hin und möchte uns ein anderes Fundament anbieten. Dann möchte ich einmal mit euch Psalm 18, Vers 3 lesen. Der Herr ist mein Fels, das schreibt David, der auch in eine Menge schwierige Situationen durchgegangen ist, Geschichten, die wir wahrscheinlich schon oft hier oben gehört haben. Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge. mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Burg, meine sichere Festung. Ganz genau, noch einmal im Neuen Testament, da ist das Paulus, der das schreibt. Der schreibt dann die Korinther, das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus und niemand kann ein anderes legen. In 1. Korinther habe ich in meiner Predigtvorbereitung nochmal sehr ausführlich gelesen. Da erzählt er ein bisschen, was so die Herausforderungen der Gemeinde gerade sind und versucht, ihnen dabei zu helfen. Er sagt, okay, das Fundament, das, worum es eigentlich geht, weil das ist für mich immer die Frage. Es gibt so viele Sachen, mit denen man sich beschäftigen kann, um die es aber eigentlich gar nicht geht. Das ist die Frage, um was geht es denn eigentlich? Er sagt hier, das Fundament, das bei euch gelegt ist, das, was der Grund ist für das Haus, was ihr darauf baut, das ist Jesus Christus. Und niemand kann oder sollte ein anderes legen. So, deswegen fassen wir meinen Punkt 2 zusammen. Ich bin jetzt deutlich über meiner Zeit, ich muss mich gleich beeilen. Wir haben schmerzlich festgestellt, ich kann mich nicht immer auf mich verlassen, sei es morgens den Snooze-Button zu drücken, sei es, wenn ich mir einen Neujahrsvorsatz vorgenommen habe und wir haben jetzt Mitte, Ende Februar, haben die alle bis jetzt gehalten, war ich jemand, auf den ich mich zu 100% verlassen kann. Ich kann mich nicht immer auf andere verlassen und das ist nicht nur, weil die anderen manchmal doof sind, sondern auch einfach, weil Rahmenbedingungen sich ändern, das Leben mitspielt. Und es allein deswegen schon dazu führt, dass manchmal man sich nicht auf andere verlassen kann. Genau, und wir sollten das eigene Fundament hinterfragen. Am besten, bevor der nächste Sturm kommt, weil mittendrin macht das keinen Spaß. Genau, die Bibel sagt uns als Fazit, angeblich können wir uns auf Jesus verlassen und ihn als Fundament nehmen. Genau, deswegen stehen wir jetzt da und kommen dann gleich zu meinem dritten Punkt. Erstens, wir brauchen irgendwas, an das wir glauben, was uns diese Unsicherheit nimmt. Und nahezu alle Dinge, an die wir so glauben können und oftmals in unserem Alltag auch glauben, sind hier recht unbeständig und nicht hundertprozentig zuverlässig. Das heißt, wir stehen jetzt hier und haben jetzt die Info von der Bibel bekommen, okay, angeblich soll Jesus, soll Gott, soll der Glaube dieses Fundament sein können. Und das möchte ich mit euch jetzt gemeinsam nochmal kurz anschauen. Deswegen mein dritter Punkt, nicht nur, was bringt mein Glaube mir, sondern hier habe ich es jetzt konkretisiert, was bringt denn der Glaube an Jesus mir? Denn mir persönlich hat er eine ganze Menge gebracht und das möchte ich euch einfach ein bisschen mitgeben. Er nimmt die Unsicherheit auf eine Weise, die sich unterscheidet von dem, was eine Erwartung an sich selbst, was ein Glaube an andere Menschen irgendwie versucht einem zu nehmen. Und ich weiß, ich kann mich auf meine Eltern verlassen, wenn ich jetzt raus in die Welt gehe und ich versau alles und ich weiß genau, wenn ich nach Hause komme, dann kriege ich ein Zimmer, wenn es nur das alte kleine Zimmer von Caleb ist, aber irgendwo stellen sie mir ein Bettchen hin. Genau, am liebsten hätte ich bei allem die Fakten und die harte Wissensgrundlage, um zu sagen, ja, 1, 2, 3, das sind die Grundlagen, auf der Basis kann ich die Entscheidung treffen, aber wir alle wissen, das haben wir im Leben nicht. Und dafür möchte ich jetzt mit euch nochmal kurz in 1. Korinther 1, 21 bis 25 lesen. So. Denn Gott in seiner Weisheit hat es den Menschen unmöglich gemacht, mit Hilfe ihrer eigenen Weisheit Gott zu erkennen. Stattdessen beschloss er, alle die zu retten, die einer scheinbar so unsinnigen Botschaft glauben. Die Juden wollen Wunder sehen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wir aber verkünden den Menschen, dass Christus, der von Gott erwählte Retter, am Kreuz sterben musste. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die Griechen blanker Unsinn. Und dennoch erfahren alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, gerade in diesem Gekreuzigten, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit. Und wenn es unsinnig erscheint und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Die habe ich gestern auch in meiner Kleingruppe ein bisschen durchdiskutiert und durchgesprochen. Weil ich es irgendwie super spannend fand. Er spricht ja einmal von den Juden und von den Griechen. Ich persönlich bin so ein klassischer Grieche. Ich suche irgendwo, das Ganze zu verstehen. Wenn man jetzt in der Schule irgendwo in der Geschichte sich umschaut und sieht, was die Griechen eigentlich für eine Hochkultur waren, was die damals alles gewusst haben, gekannt haben. So viele Philosophen, die so viele coole Zitate haben, die man sich in seine WhatsApp-Status irgendwie packen kann. Haben die schon eine Menge verstanden, haben schon eine Menge gewusst, wie das Leben funktioniert teilweise. Aber wenn wir uns nur darauf berufen, nur denken, okay, ich muss das jetzt alles wissen, ich muss das jetzt alles verstehen, dann kommen wir immer wieder an den Punkt, wir merken, wir haben eine Frage beantwortet, uns tun zwei neue auf, mindestens, wo wir denken, okay, was ist denn jetzt eigentlich damit? Wenn wir dem versuchen zu folgen, dann werden wir nie zufrieden sein, werden nie eine Antwort haben, die für uns ausreicht. Also es geht gar nicht um das Verstehen. Da habe ich noch zwei Bibelstellen, die dazu entsprechend passen. In Sprüche 3, Vers 5 bis 6, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Achte auf ihn bei dem, was du tust, und er wird dir den richtigen Weg zeigen. Das ist für die Jungs in meiner Kleingruppe auch so eine Bibelstelle, die ich wahrscheinlich jedes zweite Treffen irgendwo da in meinem Thema mit drin habe, weil ich finde das unfassbar wichtig. Und für mich ist das ein wichtiges Ding gewesen, zu sagen, ich bin nicht ganz auf den Kopf gefallen und ich kann mir auch das eine oder andere vielleicht herleiten oder erklären. Aber trotzdem zu sagen, ich verlasse mich nicht auf meinen Verstand, sondern ich sage, ich glaube ganz bewusst und vertraue auf Gott. Hat mir geholfen, da irgendwie einfach Schritte weitergehen zu können. Heute hier oben zu stehen mit ganz anderen Dingen, die ich mich gefragt habe, als das letzte Mal, als ich hier stand. Da ist dieses mich nicht auf meinen Verstand zu verlassen und einfach zu vertrauen und zu glauben, ein riesen Gamechanger gewesen. Genauso lesen wir in Jesaja 55, Vers 8 bis 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das ist einfach ein Unterschied von dem, wie wir denken, wie wir funktionieren. Das haben wir eben in 1. Korinther noch gelesen, da hat Paulus geschrieben, ja, wir können es gar nicht mit unserer Weisheit verstehen. Und wir sollen es auch gar nicht verstehen. Das ist nämlich nicht das, worum es geht. Das ist immer die Frage, worum geht es denn eigentlich? Es geht nicht um das Verstehen. Wir können viel verstehen, wir können uns viel herleiten, aber es geht am Ende viel mehr als Kern des Ganzen um den Glauben. Genau, in Jeremia 29, Vers 11, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Da sind wir jetzt bei den Gedanken. Unsere Gedanken sind oftmals so pessimistisch, so negativ eingestellt auf das, was so in der Welt passiert, ganz egal, woher der Einfluss dazu kommt, dass wir so negativ sind. Aber Gottes Gedanken sind gut und das sind die Gedanken, die wir anzapfen. In 1. Korinther sagt Paulus auch, wir haben die Möglichkeit, über den Heiligen Geist Gottes Gedanken anzuzapfen und zu sagen, okay, wir können verstehen, was Gottes Gedanken denn über uns eigentlich sind und damit unser Denken erneuern. Genau, eine Bibelstelle, ich werfe jetzt hier wirklich mit Bibelstellen wild um mich. Römer 12, Vers 2, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. So, das ist für mich einfach, das hat mir tierisch Spaß gemacht in der Vorbereitung, einfach ein bisschen wild hin und her zu lesen, ChatGPT zu dem einen oder anderen zu fragen, wo steht denn nochmal das oder was sagt die Bibel nochmal dazu? Und irgendwie durch so viele verschiedene Bücher im Alten und Neuen Testament so einen roten Faden zu sehen, wo Gott einfach sagt, okay, wir müssen sein Denken verstehen. Wenn wir sein Denken verstehen, verstärkt das unseren Glauben. Und wenn wir den Glauben haben, ist das das Fundament, was wir brauchen, worauf wir aufbauen können, weil das einfach eine Stabilität gibt, die wir woanders nicht finden. Genau, wir können Gott ganz aktiv und ganz praktisch im Gebet darum bitten, uns zu verändern, damit unser Denken neu ausgerichtet wird und eben mehr seinem ähnelt und nicht unserem pessimistischen, schlechten Denken. Genau, und zweitens, was eben noch in der Bibel stand, es geht nicht um Wunder. Das ist auch nicht das, worum es im Kern geht. Da sagt er, die Griechen brauchen Weisheit und die Juden wollen Wunder sehen. Das sind Johannes 20, Vers 24 bis 29, die habe ich euch auch nicht auf die Slide gepackt. Thomas, einer der 12 Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Deshalb erzählten die Jünger ihm später, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte. Das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. 8 Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen und obwohl sie die Türen wieder verschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und sagte und grüßte sie und sagte, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas, lege deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Der arme Thomas, nicht unser Thomas, sondern der Thomas hier in der Bibel, hat jetzt den Beinamen der Zweifler beigelegt bekommen seitdem. Jeder, der hier die Bibelschule durchlaufen ist, hat das wahrscheinlich ein paar Mal gehört. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Name, mit dem ich permanent assoziiert werden wollen würde, weil er gezweifelt hat. Und Jesus kam zu ihm und hat gesagt, hier guck, da kannst du anfassen, da kannst du sehen, so ist es. Du glaubst, weil du mich gesehen hast, aber wie glücklich können sich die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Das ist das, worum es Jesus geht. Wenn wir nicht sehen und trotzdem glauben, das, was wir auch teilweise gar nicht sehen können, verstehen können. Das ist für mich das, was Jesus sagt, darum geht es. Das ist das, was wirklich der Kern des Ganzen und das Fundament des Ganzen ist. Genau. In Jakobus 1, Vers 5 steht, wenn es aber jemand von euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, und sie wird sie ihm gegeben werden. Da sehe ich einfach, das ist wieder gegen die Intuition, die wir vielleicht haben, geht. Wir sagen, wir müssen zuerst immer die Weisheit suchen, wir müssen erst verstehen. Aber es ist eigentlich andersrum. Wir sagen, wir glauben, okay Gott, ich weiß es nicht und ich habe die Weisheit nicht. Ich komme zu dir und ich vertraue dir. Gib du mir doch bitte die Weisheit, die ich danach brauche. Und das ist so dieser Vertrauensstep, den wir vielleicht gehen können oder gehen müssen, um uns den Rest dann zu holen. Und der wird uns dann an seiner Weisheit und seinem Denken einfach teilhaben lassen. Genau, vor den wirklich wichtigen Entscheidungen in meinem Leben habe ich Gott wirklich immer um Weisheit gebeten. Sei es, wo habe ich meine erste Arbeit angefangen, sei es, was für ein Auto möchte ich mir denn kaufen, so die wirklich für mich langfristig verändernden Dinge, ganz egal wie praktisch oder wie egoistisch die teilweise scheinen mögen, habe ich Gott einfach gebeten, okay, was ist denn dein Gedanke? Manchmal hatte ich nicht eine klare Antwort, aber sei es zum Beispiel in der Geschichte, als ich mein Bewerbungsgespräch für meine Ausbildung hatte. Das war für mich so die erste eigene Entscheidung. Ich war, ja, war ich beim Bewerbungsgespräch noch 18. Ich war noch mitten in der Schule, war noch vor Corona. Ich hatte mein Bewerbungsgespräch relativ früh, weil ich das einfach irgendwie sicher haben wollte. Es war für mich eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, einfach zu sagen, okay, wo lege ich jetzt meinen eigenen Grundstein, wo mein Leben weitergeht? Da habe ich sehr, sehr, sehr viel gebetet. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich als erwachsener, mündiger Mensch irgendwo das Gefühl hatte, okay, da ist gerade Gott bei mir und gibt mir eine Antwort auf meine Frage. Und die hat er mir nicht gegeben, indem er mir mit einer lauten, donnernden Stimme zu mir gesprochen hat, Raphael, bewerb dich bei der Bank, du sollst Bankkaufmann werden. Also das war, ich habe ein Gefühl gehabt, in die Richtung zu gehen, habe ein Bewerbungsgespräch vereinbart, eine Bewerbung geschrieben. Und am Morgen von dem Bewerbungsgespräch hatte ich schon fest erwartet, ich wache auf mit hohem Puls, kann wahrscheinlich überhaupt nicht schlafen, mir wird heiß und kalt, ich bin aufgeregt, was meistens meine Art ist vor wichtigen Dingen. Aber an dem Morgen bin ich aufgewacht, habe einfach nur ein breites Grinsen im Gesicht gehabt und dachte mir so, ah, schön, machen wir heute. Und das war ein Friede, der höher ist als alle Vernunft, wie es die Bibel beschreibt. Gott kam dazu und hat gesagt, du machst das, du bist einfach ruhig, bist voller Frieden, mit meinem Frieden. Ich stelle mich dazu, das ist gerade der richtige Schritt zu gehen. Die Tatsache, dass ich gerade hier oben stehe, ist für mich genauso eine Sache. Die Geschichte habe ich auch beim letzten Mal ein bisschen länger erzählt, die dazu geführt hat, dass ich überhaupt mal predigen wollte. Aber es war auch ein Reden von Gott auf eine unterschiedliche Weise. Da hat einmal mein Vater und einmal der liebe Daniel Terboven zu mir gesprochen und hat mich gefragt, warum predigst du eigentlich nicht? Die Gründe, die ich hätte nennen können, wären alles nur Ausreden gewesen. Weil eigentlich hatte ich das selber auch schon auf dem Herzen, dass ich dachte, es wäre eigentlich Zeit. Nicht, weil ich denke, ich bin so ein toller Typ, sondern weil ich denke, Gott hat mir das gesagt und Gott hat auch das von mir erwartet, dass ich das mache. Und der Unterschied, irgendwo hinzugehen, irgendwo zu stehen, irgendwo zu sein, wenn man davon überzeugt ist, daran glaubt, dass Gott jemanden dahin geschickt hat, ist einfach ein ganz anderer. Du stehst mit viel mehr Sicherheit, mit viel mehr Selbstvertrauen da, weil ich weiß, okay, ich bin es gar nicht, sondern Gott hat gesagt, ich soll dahin gehen, deswegen gehe ich dahin und der Herr ist bei mir und der Herr geht mit mir dahin. Ganz genau. Und dann nimmt er mir alles an Sorgen, was ich habe. Das sagt er in Philipper 4, Vers 6 bis 7. Sorgt euch um nichts, sondern in allem. Lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und das kann man ganz praktisch erleben, indem man eben diesen Schritt macht, ein bisschen Trial and Error versuchen und einfach ausprobieren. Wenn man Gott die Chance gibt, zu zeigen, dass er dir Frieden gibt, dann wird er dir Frieden geben. Und das ist dieser initiale Glaube und der erste Schritt, den er von uns erwartet, den wir gehen sollen. Ganz genau. Ich muss jetzt ein bisschen nach der Zeit gucken, deswegen muss ich jetzt ein paar Sachen skippen. Hätte ich nicht gedacht. Eine witzige Anekdote, die ich noch kurz mit euch teilhaben möchte. Eine Frage, die auch wichtig ist, die viele junge Leute sich stellen und die ich als Prediger hier wahrscheinlich am besten beantworten kann von allen, die auf dieser wunderschönen Liste stehen. Es gibt nämlich eine Liste, jetzt habe ich hier die geheimen Botschaften, außer die geheimen Unterlagen aus dem CCLM, wo alle Menschen draufstehen, die in der Gemeinde predigen dürfen. Und als ich drauf geschaut habe, alle Menschen davon sind glücklich verheiratet, mit Ausnahme meiner Person. Und die haben es immer leicht reden, wenn die sagen, ja, auch in einer Entscheidung wie eben einer Partnersuche ist Gott dabei, weil die haben es ja schon hinter sich. So diejenigen, die es noch vor sich haben, kann ich auch sagen, Gott gibt da auch einen Frieden, der größer ist als die eigene Ungeduld, wenn man irgendwann anfängt, die biologische Uhr ticken zu hören oder sonst was. Auch in dem Bereich stellt Gott sich dazu und schenkt einem einen Frieden und ein Vertrauen darauf, dass sein Plan wirklich besser ist als das, was ich mir aussuchen könnte. Ich jetzt hier wild gesteuert durch die Welt laufe und suche, über welche Dame könnte mir denn gefallen, werde ich nur wahnsinnig dabei. Aber meine persönliche Erfahrung in der Situation, wo die Frage noch nicht abschließend geklärt ist, ist auch, Gott stellt sich dazu und gibt euch auch da Geduld und Frieden, der höher ist als das, was ihr selbst sonst hättet. Jetzt muss ich vorher überspringen. Damit habe ich nicht gerechnet. So. Ich hätte noch ganz viele tolle Sachen gehabt. Die müssen dann fürs nächste Mal warten. Das Wichtigste, eine Bibelstelle am Ende noch in Epheser 2, Vers 8 bis 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet worden durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und das sagt Paulus auch woanders nochmal, damit niemand sich rühme. Das Einzige, worauf ich stolz sein will, sagt Paulus, ist auf die Tatsache, was Jesus für mich getan hat. So, das ist das, was mir heute auch das einzig Wichtige ist, dass Jesus durch mich wirkt und durch mich redet und nicht das, was ich hier irgendwie sagen will. Genau, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Es ist seine Gnade und unser Glaube. Glaube ist das, was wir machen müssen. Und seine Gnade ist es, die sagt, okay, ich weiß, wie fehlerhaft ihr seid. Ich weiß, was ihr alles falsch gemacht habt, wie blöde Entscheidungen ihr teilweise getroffen habt. Aber seine Gnade ist und bleibt einfach da und wirkt so viel mehr, als wir es denken, dass wir es selber verdient hätten. Das ist für mich ein Riesending. Ich bin sehr an Leistung orientiert und leiste eigentlich auch gerne. Und dann zu sagen, okay, in meinem Glauben kann ich gar nicht das leisten, was Gott für mich schon vorgeleistet hat. Da komme ich niemals auf ein gleiches Level. Deswegen muss ich es akzeptieren. Nicht aus meinen Werken bin ich gerettet. Ich habe es mir nicht verdient, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Er hat es trotzdem gemacht, ganz egal wie viel oder wie wenig ich leiste. Und da anzufangen und zu sagen, okay, jetzt, ich weiß schon von vornherein, ich kann dir nicht gerecht werden. Wir kommen da niemals auf eine ausgeglichene Waage. Und trotzdem möchte ich gerne all das tun, was ich tun kann, um irgendwie dir das zurückzugeben, was du mir für mich getan hast. Genau, was ich in meinem letzten Punkt euch einfach kurz mitgeben wollte. Gott hat einen guten Plan für dich und für mich. Gott gibt dir alles, was du brauchst, um diesen Plan umzusetzen. Und der Glaube an Jesus ist das einzig verlässliche Gegenmittel, was ich in meinem Trial-and-Error-Prozess herausgefunden habe, was gegen die Unsicherheiten dieser Welt wirklich hilft. Die Unsicherheit ist zwar trotzdem noch da, weil ich weiß die Fakten immer noch nicht alle, aber ich weiß, dass ich, wenn ich eine Entscheidung auf der Grundlage treffe, dass ich mich damit sicher fühle und einen Frieden habe, der alle Vernunft übersteigt. Genau. Damit fasse ich nochmal kurz alles zusammen. Wir haben heute gelernt, jeder Mensch hat Dinge, an die er glaubt. Manche sind sich dessen bewusst, andere vielleicht weniger. Die sich dessen weniger bewusst sind, sind aber diejenigen, die es tendenziell am meisten brauchen. Dabei haben wir auch gesehen, dass es leider nichts gibt, was 100% Sicherheit gibt für unsere Entscheidung. Kein einziges Kriterium und auch nicht der Glaube. Sonst wäre es nämlich kein Glaube, sonst wäre es einfach nur ein Faktenbuch, was wir in der Bibel lesen würden. Genau, was sich anbietet als beste Grundlage, ist trotz allem in meiner Erfahrung der Glaube. Und dazu kann ich euch nur ermutigen, das auszuprobieren und Jesus da die Chance zu geben und zu sagen, okay, ich komme, ich gebe dir meinen Glauben, ich will dir vertrauen und ich will das als mein Fundament nehmen und probiert es aus, wie sich dieser Friede anfühlt. Und damit möchte ich jetzt mit einer letzten Bibelstelle, das waren wirklich viele, abschließen. Galater 5, Vers 22. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Das sind alles Dinge, die habe ich praktisch in meinem Leben erleben können. Die Bibel sagt es hier schwarz auf weiß oder in dem Fall gelb auf schwarz, dass das die Grundlage ist, was wir bekommen. Genau, deswegen möchte ich euch einfach nur mitgeben, probiert es aus. Gott hat nur einen guten Plan für euch. Ja. Wenn ihr jetzt sagt, okay, das klingt für mich ganz interessant, das ist was, ich würde gerne mal ausprobieren, bringt das mir denn überhaupt was? Ist da was dran, was der da oben sagt und die Erfahrung, die ich gemacht habe, kann ich die auch machen? Da passiert es auf eine Art und Weise, wir bekennen unseren Glauben, das machen wir jeden Sonntag gemeinsam, nennen das ein sogenanntes Übergabegebet. Da sagen wir, okay, wir glauben das tatsächlich und wollen damit Gott signalisieren, ja, ich glaube. Und auf dieser Grundlage kommt eben der Rest dann zustande. Dafür würde ich euch alle gerade einmal bitten, aufzustehen, dass wir gemeinsam dieses Übergabegebet beten, wo wir sagen, ja, wir erkennen das an, was in der Bibel steht und wir möchten unseren Glauben dadurch ausdrücken. Ich bitte vor und würde euch einfach bitten, nachzubeten. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für mich und meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und diese Schuld gebe ich dir jetzt ab. Bitte vergib mir. Und mach mein Herz ganz neu. Erneuere du mein Denken. Und zeige mir, wo mein Leben noch auf einem sandigen Fundament steht. Ich will, dass du mein Fundament bist. Ich glaube an dich. Amen. So, wenn jetzt jemand hier ist, der das Gebet zum allerersten Mal gebetet hat und sagt, ich möchte diesem Glauben eine Chance geben, ich möchte das ausprobieren, ich möchte mich auf Jesus als meine Grundlage verlassen, dann würde ich euch kurz bitten, dass ihr kurz mal die Hand hebt und ein kurzes Handzeichen gibt. Das ist einfach das Bekennen des Glaubens, das, was die Grundlage darstellt, dass wir darauf aufbauen können, dass das Fundament steht. Wenn ihr dazu steht, was ihr für eine Entscheidung getroffen habt, dann stellt sich Gott da dazu. Ist jemand hier? Wenn jemand im Livestream dabei ist, habt ihr jetzt wunderbar unten eingeblendet so eine schöne E-Mail-Adresse. Schreibt gerne an pastor@cclm.de, der bärtige Mann, der eben in dem Video hier zu sehen war, also nicht der, der die Frage gestellt hat. Wir würden uns super freuen, davon euch zu hören und euch auch eine Kleinigkeit zukommen zu lassen. Genau, ich würde euch super ermutigen, diesen Weg einfach ernsthaft zu gehen und wirklich auszuprobieren, was der Glaube für einen Unterschied macht und was für ein Friede das praktisch ist, der greifbar ist. Wenn jemand hier sein sollte, ich habe die Hand nicht gesehen und du hast dich nicht getraut, dich zu melden, stehen jetzt hier an der Seite ja, noch zwei Menschen, die haben so ein schönes Schildchen an, da steht Neues Leben-Team drauf. Da könnt ihr gerne noch einmal mit denen gehen und die würden gerne für euch beten und eine Kleinigkeit mitgeben. Ganz genau. Und damit habe ich fast 3 Minuten überzogen. Und danke euch sehr, sehr vielmals für eure Aufmerksamkeit. Jawohl. Und übergebe wieder an den Thomas.
Hallo, mein Name ist Bernd C. Drümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Danke, dass Sie unseren Podcast hören. Ich möchte Ihnen mit ein paar Worten vorstellen, wer wir sind und wofür wir stehen. Wir als Christuszentrum Limburg sind eine protestantische Freikirche, die das volle Evangelium von Jesus Christus lehrt und bestrebt ist, es in seiner ganzen Fülle zu leben. Hierzu gehören neben der Erlösung allein durch das Vertrauen auf Jesus Christus auch körperliche und seelische Heilung, ganzheitlicher Wohlstand und die Freisetzung von Gebundenheiten. Unser Ziel ist, dass Menschen Gott persönlich kennen, echte Freiheit erleben, ihre Bestimmung im Leben finden und auch für ihr Umfeld hierdurch einen Unterschied machen. Wenn Sie Jesus Christus durch diesen Podcast oder unsere YouTube-Präsenz kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir eine E-Mail an pastor@cclm.de. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum in Limburg, in dem alten Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2a. Gegen 10.30 Uhr beginnt dann auch unser Video-Livestream auf YouTube. Sagen Sie dort gerne im Live-Chat einmal Hallo. Auch unsere Formate POP, das bedeutet Pastors Office Podcast, mit geistlichen Leckerbissen und Talk for Two für eine gelingende und freudvolle Partnerschaft finden Sie auf YouTube. Erlauben Sie mir zum Schluss, Sie noch an eine der größten Wahrheiten zu erinnern, die ich lernen durfte. Gott ist schuld an allem Guten in Ihrem Leben. Herzlichst Ihr Bernd C. Drümper.